Deutschlandfunk, Europa heute.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Was machen die Sozialdemokraten in Portugal richtig? Das fragen wir heute Morgen nach Auszählung aller Stimmen dieser Parlamentswahl. Außerdem berichten wir vor der Parlamentswahl in Polen, wie einer der wenigen Flüchtlinge in Warschau mit der Asylpolitik der nationalkonservativen Regierungspartei lebt. Und berichten zum Schluss der Sendung vom Leerstand in den niederländischen Haftanstalten. Früher Gefängnis, heute Abenteuerspielplatz. In Portugal ist von der Krise der Sozialdemokraten nichts zu sehen. Nach den Parlamentswahlen gibt es wieder eine klare linke Mehrheit und Ministerpräsident António Costa kann im Amt bleiben, denn seine sozialistische Partei PS kommt nach Auszählung aller Wahlbezirke auf knapp 37% der Stimmen. Das sind noch einmal gut 4 Prozentpunkte mehr als bei der vergangenen Parlamentswahl vor 4 Jahren. Ich bin jetzt verbunden mit Thilo Wagner, unserem Korrespondenten in Lissabon. Herr Wagner, mit Blick auf die sozialdemokratischen Parteien in Europa wie in Deutschland, aber auch im benachbarten Spanien, stellt sich ja doch die Frage, was haben die Sozialdemokraten, was hat Premier António Costa in Portugal richtig gemacht?
Ich glaube, er hat vor allem eine gute Mischung gefunden. Zum einen hat er einen Teil der Sparpolitik aus den Troika-Jahren wieder zurückgeschraubt, also Gehaltskürzungen und Sondersteuern wieder abgeschafft. Und dann haben die Sozialisten ihre eigene sozialdemokratische Politik gemacht, also zum Beispiel die 35-Stunden-Woche im öffentlichen Dienst eingeführt, den Mindestlohn erhöht und eine neue Tarifpolitik im öffentlichen Nahverkehr subventioniert. Und dann haben sie aber trotzdem dafür gesorgt, dass das Haushaltsdefizit stark reduziert wurde, die Staatsschulden zurückgingen und das Vertrauen auf den Finanzmärkten deutlich gestiegen ist. Und man muss dazu sagen, dass dieser eher konservativere Teil der Finanzpolitik bei den Portugiesen ganz gut ankam, weil sich hier doch ein großer Teil der Bevölkerung ausgeglichene Staatsfinanzen wünscht, vor allem nach diesen Erfahrungen aus den Krisenzeiten. Und dann kam noch dazu, dass die Wirtschaft einfach mitgespielt hat. Es gab mehr Wachstum, die Arbeitslosigkeit ist zurückgegangen und die Auslandsinvestitionen haben zugelegt.
Costas Minderheitsregierung war in der letzten Legislaturperiode auf die Unterstützung von den Kommunisten und dem Linksblock angewiesen. Auch nach dieser Wahl hat die PS ja keine absolute Mehrheit, aber vielleicht neue mögliche Koalitionspartner wie die Umwelt- und Tierschutzpartei PAN, die ihre Zahl der Abgeordneten immerhin von 1 auf 4 erhöhen konnte.
Das stimmt. Also die PAN ist tatsächlich einer der Gewinner der Wahl. Und Costa hat gestern in der Wahlnacht auch deutlich gesagt, dass er mit dieser Tier- und Naturschutzpartei Gespräche führen wird. Denn den Sozialisten könnte an dieser neuen Partei gefallen, dass sie weniger dogmatisch sind als die anderen kleineren Linksparteien wie die Kommunisten oder der Linksblock. Nochmal kurz dazu. Eine Koalitionsregierung ist sehr unwahrscheinlich in Portugal. Hier hat ja die Minderheitsregierungen eine viel größere Tradition und es wird auf eine sozialistische Minderheitsregierung herauslaufen. Es ist trotzdem nicht ganz klar, wie Costa regieren wird. Also es gibt 2 Möglichkeiten. Er kann alleine regieren und sich dann immer wieder punktuell Mehrheiten suchen, zum Beispiel zur Verabschiedung des Haushaltes. Oder er macht eben wieder so ein loses Bündnis mit den kleineren Linksparteien, das dann über die ganze Legislaturperiode halten soll. Und damit hat auch Costa in der Wahlnacht gespielt und immer wieder darauf hin verwiesen. Und das könnte man als Zeichen verstehen, dass er so eine Lösung sich wieder vorstellen kann, vor allem weil die etwas mehr Stabilität verspricht. Und dieses Wort Stabilität, das hat er in seiner Siegesrede gestern wirklich am häufigsten verwendet.
Über 60% der Stimmen in Portugal gingen an Parteien im linken Spektrum. Warum ist dieses Land so linksdominiert?
Das hat in einer gewissen Weise noch immer mit dem Erbe der Nelkenrevolution in den 70er Jahren zu tun. Damals wäre ja Portugal fast kommunistisch geworden und es waren eigentlich fast alle Parteien irgendwie links ausgerichtet. Also ich erinnere nur daran, dass die heutige konservative PSD ja vom Namen her die sozialdemokratische Partei ist. Das zeigt irgendwie schon, wo Portugal steht. Und dazu kommt aber auch, dass die Parteien, die vom Namen her eigentlich links sind, sogar recht konservativ sind. Also zum Beispiel die Kommunisten, die immer wieder kulturelle und gesellschaftspolitisch konservative Positionen vertreten.
Die Wahlbeteiligung lag diesmal nur bei 54%. Wie ordnen Sie das ein? Ist das Politikverdrossenheit oder fühlen sich viele nicht abgebildet in der politischen Landschaft?
Ja, es ist einfach so, dass in Portugal eine große Bevölkerungsgruppe sich für die Wahlen einfach nicht interessiert und es bleibt jetzt abzuwarten, ob dann nicht vielleicht irgendwann mal ein Rattenfänger vorbeikommt und diese Nichtwähler einsammelt und hinter einen neuen Partei vereint. Also es gibt jetzt eine rechtspopulistische Partei im Parlament, und zwar nur mit einem Abgeordneten, aber dieser Abgeordnete hat auch gestern gesagt, dass er in 8 Jahren zur größten Partei in Portugal werden wolle. Da steckt vielleicht ein bisschen Größenwahn dahinter, aber wenn diese Rechtspopulisten den Zugang zu den Nichtwählern finden, dann könnten sie ihre Position wahrscheinlich deutlich ausbauen.
Was die Sozialdemokraten in Portugal zumindest bis jetzt richtig gemacht haben, darüber sprach ich mit Thilo Wagner, unserem Korrespondenten in Lissabon. Portugal hat gewählt, Polen wählt am nächsten Sonntag. Polens nationalkonservative Regierungspartei PiS wird bei der Parlamentswahl am kommenden Sonntag ein klarer Wahlsieg prognostiziert. Den jüngsten Umfragen zufolge soll sie 10 Prozentpunkte vor der stärksten Oppositionspartei liegen. Eine absolute Mehrheit scheint auch noch möglich, nur ein Regierungswechsel ganz sicher nicht. Im Wahlkampf setzte die PiS auf soziale Versprechen wie eine 13. Monatsrente oder Subventionen für Bauern. Die Asylpolitik spielt dagegen kaum eine Rolle. Das ist auch wenig überraschend, denn durch die restriktive Haltung der Regierung sind zuletzt nur sehr wenige Flüchtlinge nach Polen gekommen. Wenn Asylsuchende in Polen als solche überhaupt anerkannt werden, dann sind es meist Syrer. Peter Sawicki berichtet.
Für diesen Tag sind die Proben beendet. Ferras Dabul kann deshalb durch seinen Arbeitsplatz führen. Dabul ist Arabisch-Übersetzer in einem Warschauer Theater. Er zeigt die Umkleideräume und die Bühne. Der 33-Jährige genießt seinen nicht alltäglichen Job, erzählt er im theatereigenen Café. Er ist Syrer und lebt seit 2012 in Polen. Er ist als Flüchtling ins Land gekommen. Oder, wie er es formuliert, 2012 sei er in Warschau geboren worden. Dass Polen zu seinem neuen Zuhause wurde, kam unverhofft. In Damaskus hatte er eine Polin kennengelernt, sie verliebten sich ineinander. Das war vor dem Bürgerkrieg. Aus einem Besuch bei ihrer Familie wurde ein Daueraufenthalt.
Wir hatten nicht geplant, hier zu bleiben. Dann wurde ich aber zum Kriegsdienst einberufen. Also sind wir geblieben. Für mich war es dann kein schlechter Start hier. Meine Gastfamilie hat mich wie ihr eigenes Kind behandelt. Es war für mich leichter als für jemanden, der auf sich allein gestellt ist.
Dem Bürgerkrieg entflieht die ganze Familie. Dabuls Eltern sind in Deutschland, sein Bruder lebt so wie er in Polen. Warschaus Flüchtlingspolitik ist durchaus ambivalent. Verteilungsquoten, über die die EU diskutiert, lehnt die Regierungspartei PiS strikt ab. Gleichzeitig gibt es Hilfsprogramme auf kommunaler Ebene. Trotzdem ist die Anerkennungsquote gering und es gibt nicht viele, die überhaupt einen Antrag stellen. Laut UNHCR wurden vergangenes Jahr nur 16 Syrer in Polen als Flüchtlinge anerkannt. Ferras Dabul heiratete seine damalige Partnerin auch, um reguläre Aufenthaltspapiere zu bekommen. Er lernte die Sprache und studierte. Neben seiner Arbeit am Theater unterrichtet er heute unter anderem Arabisch an Gymnasien. Im Kontakt mit Einheimischen habe er interessante Beobachtungen gemacht.
Die Leute denken nie, dass ich Syrer bin oder generell Araber. Manche denken, ich bin Italiener. Andere halten mich für einen Griechen. Wieder andere sagen, ich sehe aus wie der Fußballspieler Mohamed Salah von Liverpool. Wenn ich sage, dass ich aus Syrien komme, dann wundern sich viele, weil sie kein klares Bild davon haben, wie ein Syrer aussehen sollte.
Ferhat Darbul glaubt, viele Polen hätten wegen der gesellschaftlichen Abschottung zur Zeit des Kommunismus wenig Umgang mit Migration gelernt. Viele seien aber eigentlich offen dafür. Nur seit der Machtübernahme der PiS vor 4 Jahren hat sich Darbul zufolge etwas geändert.
Es gibt nicht mehr so eine Empathie. Einige verspüren ein Unbehagen, wenn ich ihnen sage, dass ich Syrer bin. Ich tanze aber quasi um dieses Gefühl herum. Ich sage ihnen erstmal nicht, woher ich komme, sondern spreche ein wenig Polnisch mit ihnen, um zu zeigen, dass wir uns nicht groß unterscheiden.
So will er Nähe aufbauen, erzählt Darbul. Unsicher fühle er sich in Polen nicht. Er sei nie tätlich angegriffen worden. Einige Male sei er angepöbelt worden, aber das seien Chaoten gewesen, schiebt er hinterher. Allgemein versuche er, Vorurteilen offen zu begegnen.
Manche Menschen sagen ja, ich will keine Flüchtlinge, weil ich Angst vor Terrorismus habe. Ich habe damit kein Problem. Jeder hat ein Recht auf Angst. Ich versuche sie dann im Dialog zu dekonstruieren.
Obwohl er mittlerweile geschieden ist, fühlt sich Darbul in seiner neuen Heimat gut integriert. Er hält Polen nicht für ein per se intolerantes Land. Weil ihn aber etwa homophobe Tendenzen beunruhigen, hat er vor den Parlamentswahlen am 13. Oktober gemischte Gefühle.
Ein bisschen Sorgen mache ich mir schon. Ich vertraue aber den Schülern, die jetzt heranwachsen. Ein Teil von ihnen ist zwar nationalistisch eingestellt, die Mehrheit ist nach meinem Eindruck aber aufgeschlossen und will Teil unserer globalen Welt sein.
Wie ein syrischer Flüchtling seine neue Heimat Polen sieht, das erklärte uns oder schilderte uns Peter Sawicki. Die Gefangenenquote in den Niederlanden gehört zu den niedrigsten in Europa. Sie lag nach Angaben des Europarats im letzten Jahr bei rund 55 Häftlingen pro 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es weitaus mehr, nämlich rund 75 inhaftierte Straftäter pro 100.000 Einwohner. Die meisten Häftlinge gibt es in Russland. Dort kommen auf diese Basiszahl 100.000 Einwohner 418 Häftlinge. Der Rückgang der Kriminalität in den Niederlanden hat zur Folge, dass gut 2 Dutzend Gefängnisse in den Niederlanden wegen zu geringer Auslastung in den letzten Jahren schließen mussten. Sie wurden umfunktioniert, ähnlich wie die Kirchen, zu Luxus-Apartments, Studentenwohnheim oder zum Abenteuerspielplatz, wie ein Gefängnis in Breda. Kerstin Schweighöfer berichtet.
Hunderte stehen in der Warteschlange.
Willkommen in der Gefängnis, Frau. Lauf mal durch.
Die Bosport Justizvollzugsanstalt im südniederländischen Breda ist ein Backsteinbau mit einer gigantischen, fast 40 Meter hohen Kuppel.
Wir kommen aus Arnhem.
Wir kommen aus Arnhem. Ich bin hier mit 3 Freundinnen. Wir wollten mal etwas ganz Besonderes erleben. Ob wir versuchen werden, auszubrechen? Klar doch. Mal sehen, ob uns das gelingt.
Wir gaan proberen te ontsnappen. Maar of het lukt?
Ich komme aus Den Haag.
Ich komme aus Den Haag. Ich habe das zum Geburtstag geschenkt bekommen von meinen Geschwistern. Die fanden es eine gute Idee, mich mal hinter Gitter zu bringen.
Das Spiel heißt Prison Escape, Flucht aus dem Knast. Ein Zeitvertreib ganz besonderer Art. 75 Euro kostet es, um sich 3 Stunden lang vorzukommen wie im echten Gefängnisalltag. Hände aus den Taschen, Arme am Körper halten, geradeaus gucken.
Mevrouw, Hände aus den Sacken, Arme langs het Lichaam und vorkijken.
Eine Art Massenperformance ist es, zusammen mit 350 weiteren Teilnehmern, mit echten Hunden und 80 Schauspielern. Sie mimen Knastpersonal und Mithäftlinge. Von ihnen kommen die Hinweise, die man braucht, um auszubrechen.
Reihe 1, nach vorne open. Reihe 2.
Möglich wird das alles, weil es in den Niederlanden zu wenige Häftlinge gibt, um die Zellen zu füllen. Viele Gefängnisse wurden geschlossen und stehen leer. Denn, so das Justizministerium in Den Haag, die Gesellschaft ist älter geworden, die Kriminalität sinkt. Aber das ist in den Nachbarländern nicht anders. Und dort sind die Haftanstalten nach wie vor rappelvoll. Da gibt es nicht genug Zellen. Belgien und Norwegen haben in den letzten Jahren sogar niederländische Gefängnisse angemietet, um dort ihre eigenen Gefangenen einzuschließen. Hauptgrund für die leerstehenden niederländischen Gefängnisse ist Experten zufolge vielmehr, dass weniger auf Freiheitsstrafen gesetzt wird und mehr auf alternative Strafen. Bei leichten Delikten ohne Gewalt, und die machen den größten Teil aller Straftaten aus, versuchen es die Niederländer erst einmal im Guten. Mit Verwarnungen, Geldbußen oder Arbeitsstrafen. Darüber hinaus wird seit gut 20 Jahren mit der elektronischen Fußfessel experimentiert. Dann sitzt jemand seine Freiheitsstrafe daheim als Hausarrest ab, erklärt Professor Emeritus Peter Tack aus Nijmegen, Experte für vergleichendes Strafrecht in Europa.
Dahinter steckt die Überzeugung, dass Gefängnisaufenthalte nicht unbedingt sinnvoll sind. Dass es sehr oft nicht nötig ist, jemanden hinter Gitter zu bringen, eben weil es Alternativen gibt, mit denen sich sein Verhalten sehr viel besser korrigieren und beeinflussen lässt.
Viel belangrijkere invloed kunnen uitoefenen.
Wobei ein niederländischer Richter bei der Bestimmung des Strafmaßes sehr viel mehr Spielraum hat als seine europäischen Kollegen. Weil die Niederländer zu den wenigen Ländern in Europa gehören, die keine Mindeststrafen kennen, so Professor Tack.
In Nederland, wij een van de weinige landen zijn van Europa.
Wir haben bei Freiheitsstrafen im Prinzip für alle Delikte als Minimumstrafe einen Tag Haft, auch für Mord. Das ist die Ausnahme in Europa. Das macht es einem Richter einerseits schwerer, andererseits gibt es ihm mehr Freiheit.
Die Durchschnittshaftdauer in Europa betrug 2018 8,5 Monate. In den Niederlanden waren es noch nicht einmal 3 Monate. Das hat die Universität Lausanne im Auftrag des Europarats untersucht. Bei den allerschwersten Delikten, also Mord und Totschlag, verhängen niederländische Richter zwar härtere Strafen als ihre europäischen Kollegen. Aber sobald keine Gewalt im Spiel ist, fallen die Haftstrafen relativ milde aus. Das mache die Niederlande für Drogenschmuggler und Produzenten so attraktiv, weiß Drogenexperte Werner Verbrüchen von Europol in Den Haag.
Warum soll ich nach einem anderen Land gehen, weil ich mich sehen?
Warum sollten Sie woanders hin, wo Sie 10, 15 oder 20 Jahre bekommen, wenn Sie hier in Holland schon nach 2, 3 Jahren wieder rauskommen?
Und damit werden immer weniger Gefängniszellen gebraucht. 50% weniger als 1989. Das sind 7000 Zellen, die jetzt anders genutzt werden. Allein 200 im Bosport-Kuppelgefängnis in Breda. Dort schälen sich die Teilnehmer zufrieden aus ihren orangefarbenen Häftlings-Overalls. Das Spiel ist aus.
Ich hatte einen Riesenspaß. Ich bin in der Wäscherei ausgebrochen, in einem Lieferwagen, zwischen der schmutzigen Wäsche. Mehr verrate ich nicht, das ist geheim.
Das vertelle ich natürlich nicht, das ist geheim. Ich fand es so fantastisch. Ich habe mich echt ausgelebt.
Es war fantastisch. Ich habe mich so richtig ausgelebt. Ich war der Schreck aller Aufseher. Ich bin jetzt 60 Jahre alt und mein ganzes Leben lang war ich brav und anständig. Aber hier landete ich schon nach 5 Minuten in Isolierhaft. Da war mein Ruf sowieso ruiniert und alles egal.
Ich habe es nicht geschafft auszubrechen. Ich hatte gestern aber auch meinen Junggesellenabend und viel zu viel getrunken. Mein Kopf war nicht klar genug.
Wir haben gestern viel getrunken und ich kann nicht so gut nachdenken.
Aber mit oder ohne Kater, über eines sind sich viele klar geworden, wie wichtig Freiheit ist.
Freiheit ist sehr fein.
Und dementsprechend froh sind sie, dass es nur ein Spiel war, dass sie nach 3 Stunden wieder raus konnten.
Es ist leuk für effen, aber je bent wie blij als je eruit bent.
Neue Nutzungsmöglichkeit bei Leerstand. Kerstin Schweighöfer war für uns im Gefängnis. Morgen an dieser Stelle geht es um die Jugendkriminalität in den Niederlanden. Zweite Chance statt Strafregister. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.